Genau, das ist die Frage, die der Markus jetzt schon aufgeworfen hat. Was nimmt eigentlich den ersten Platz in unserem Leben ein? Vielleicht sind es die Frösche, vielleicht ist es die Natur, vielleicht sind es ganz andere Dinge in unserem Leben. Und so ein Jahreswechsel, wie wir ihn jetzt ja gerade hinter uns haben, 2016 beginnt jetzt gerade, da kommt man ja schon ein bisschen so ins Überlegen und ins Fragen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Also was ist so ganz vorne? Was ist das Wichtigste, was trägt, was hält? Vielleicht habt ihr euch auch überlegt, ganz persönlich für dieses Jahr 2016, was möchtet ihr euch vornehmen? Wo möchtet ihr euch vielleicht verändern? Wo möchtet ihr dazu lernen und Neues irgendwo in euer Leben aufnehmen? Und sehr schnell ist es eine Frage der Prioritäten. Wir lachen jetzt vielleicht über diese Frösche, aber es ist gar nicht so lächerlich, wir werden es nachher gleich merken. Was ist wirklich wichtig? Was ist wichtig in unserem Leben? Was treibt uns? Was bestimmt uns? Was prägt uns in allem, was wir tun und in allem, was wir sagen? Und heute Morgen möchten wir uns wirklich diese Frage stellen. Ist es Gott, der diese Rolle in unserem Leben einnimmt, der diese zentrale Rolle hat, oder ist es vielleicht irgendwas anderes, die Frösche, oder sonst irgendwas in unserem Leben? Was trägt wirklich? Was ist das Zentrum, um das sich letzten Endes alles dreht und um das alles kreist? Wir sind heute an einem zweiten Teil einer kleinen Serie, die ich vor Weihnachten begonnen habe, wo ich mich etwas orientiere an diesem Buch von Timothy Keller. Ich finde den Titel so genial. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ihr kennt das deutsche Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und der Untertitel in seinem Buch heißt, was im Leben wirklich trägt. Ich habe es etwas umformuliert. Was nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein? Was ist das, was wirklich wichtig ist? Manchmal bemerkt, manchmal auch unbemerkt, schleichen sich Dinge in unser Leben ein, die eine unheimliche Dimension annehmen. Häufig sind es noch nicht mal Dinge, die irgendwie an sich falsch oder schlecht wären. Und so ganz schleichend, vielleicht manchmal gar nicht bewusst, nehmen sie eigentlich unser ganzes Leben ein und bestimmen ganz viel von dem, was wir tun oder was wir leben, was wir sagen. Manchmal sind es Dinge, manchmal sind es Menschen, Beziehungen, ganz unterschiedliche Dinge, manchmal sind es die Frösche, die unser Leben so bestimmen, wie es eigentlich nur einer sollte, nämlich Gott selber. Und deshalb ist heute die Frage, der ich nochmal nachgehen möchte, was ist das Wichtigste in unserem Leben? Worauf verlassen wir uns? Worum dreht sich alles und dreht sich's vielleicht um das Falsche? Wenn wir Christen heute im 20. oder 21. Jahrhundert sind wir inzwischen schon, uns überlegen, was sind Götzen, dann denken wir typischerweise nicht an solche Figuren und wir lächeln so ein bisschen, haha, wir sind doch nicht mehr in der Antike, haha, da sind wir längst drüber vorbei. Ich könnte über die Frösche genauso lachen wie über solche Figuren, weil sie einen ähnlichen Raum im Leben eines Menschen einnehmen und die Frage ist, was ist bei uns? Was ist das, was wirklich trägt und was uns wichtig ist? Dinge, denen wir ganz hohe Bedeutung zumessen, die ganz viel Platz in unserem Denken und in unserem Leben einnehmen, die, wie man fast sagen könnte, der Mittelpunkt unseres Lebens werden. Worauf setzen wir, so könnten wir auch fragen, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Was bezeichnen wir als Sicherheit, auf die wir uns vielleicht irgendwie verlassen möchten? Oder eben die andere Frage, was ist uns wichtig? Man erkennt diese Götzen oder diese Dinge, die diesen Platz von Gott einnehmen, relativ schnell, wenn man fragt, wie wäre unser Leben, wenn es die Dinge nicht mehr gäbe? Die ganz wichtigen Dinge, da haben wir fast den Eindruck, da geht doch alles weg, da verliert alles seinen Sinn, wenn ich das und das nicht mehr habe oder wenn die und die Person nicht mehr da ist, ja, dann macht das Leben ja gar keinen Sinn mehr. Wenn das unsere ehrliche Reaktion ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind zu uns selber, dann geht die Alarmlampe an und es könnte sein, dass etwas einen Raum in unserem Leben eingenommen hat, den es vielleicht gar nicht nehmen sollte. Im Alten Testament, in der Bibel, wird Götzendienst immer wieder verstanden, nicht als Anbeten von irgendwelchen solchen Figuren, die wir vorher gerade gesehen haben, sondern wenn Dinge in unserem Leben Gottes Platz einnehmen, wenn Dinge in unserem Leben die Bedeutung gewinnen, die eigentlich nur Gott zusteht. Und wir haben letztes Mal, als wir vor Weihnachten darüber gesprochen haben, schon gesagt, wenn wir diese Götzen oder Götter oder Dinge, die eben diesen Platz einnehmen in unserem Leben haben, dann zeichnet sich das oft dadurch aus, dass wir sie lieben über alles. Und da gibt es dann so Kontrollfragen wie, wovon träume ich häufig? Wo gehen meine Gedanken spazieren, wenn es gerade nicht so was ganz Dringendes zu denken gibt? Was denke ich nach? Was beschäftigt mich? Was bewegt mich, wenn gerade nichts los ist? Was liebe ich? Wir vertrauen diesen Dingen, diesen Götzen auch, haben wir besprochen. Das heißt, wir verlassen uns irgendwo auf sie. Wir haben wie so eine vermeintliche Sicherheit, die wir von ihnen ableiten. Und wir werden nachher zu einem dieser Götzen kommen, das Thema Geld, da ist es ganz drastisch, dass es so eine vermeintliche Sicherheit geben kann, wo wir glauben, wir können doch jetzt dem vertrauen, das ist doch jetzt sicher, jetzt kann ich mich ausruhen. Und wir opfern, wirklich im Sinne fast schon von Opfern, alles Mögliche dann auch für einen solchen Götzen oder für so etwas, was so wichtig ist. Also, kleines Beispiel in unserer Gesellschaft, so diese Selbstentfaltung, dieses Selbst sich entwickeln, die persönliche Freiheit, das ist in unserer westlichen Welt ein ganz enorm wichtiger Wert. Und wenn wir mal überlegen, was wir dem alles opfern, dass das sein kann an Beziehungen, an Ellenbogen, an Karriere, an gegeneinander auftreten, wir opfern unseren Götzen manchmal mehr, als wir es uns vielleicht zugestehen möchten. Und wir sind diesen Götzen auch gehorsam. Sie treiben uns wirklich an in jeder Hinsicht. Das letzte Mal haben wir den einen Götzen angeschaut, vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten die Geschichte von Jakob und Isaac, wo der den Auftrag bekommt, diesen sehr seltsamen Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Und die, die da waren, erinnern sich vielleicht noch, wir haben davon gesprochen, dass dieser Sohn für den Jakob praktisch so ein, für den Abraham ein so großes Thema geworden ist, dieser Sohn, auf den er so lange gewartet hat. Er wurde für ihn fast wie zum Mittelpunkt seines ganzen Seins und seines ganzen Lebens. Und die Lektion, die der Abraham da lernen musste, ist, das wegzugeben, herzugeben und bereit sein, etwas anderem diesen Platz einzuräumen in seinem Leben, nämlich Gott. Und wir möchten heute zwei weitere von diesen möglichen Götzen anschauen. Und das ist nur eigentlich exemplarisch. Es gibt viele, viele andere. Es geht um die Suche nach Liebe, Anerkennung. Wir schauen uns Jakob, Rahel und Lea an und wir reden über das Thema Geld anhand von Zachäus. Wir könnten vielleicht ein anderes Mal dann noch die anderen beiden uns anschauen, mal schauen, wie wir weiterkommen. Auf jeden Fall werden wir heute diese beiden uns mal anschauen und seht es einfach exemplarisch. Es gibt vieles andere, was vielleicht bei uns das große Problem ist, vielleicht gar nicht diese Dinge, aber die Mechanismen, die dahinter sind, sind sehr ähnlich. Die Suche nach Liebe und Anerkennung ist zu einem, Entschuldigung, wenn ich das Wort nochmal sage, aber zu einem Art Götzen in unserer Zeit geworden. Ich kenne praktisch keinen Film und kein Lied fast schon, das nicht irgendwie von dem Thema Liebe und Sehnsucht handelt. Ist ja verrückt. Also selbst James Bond, der die Königin und alles verteidigt, es muss immer irgendwo noch diese schöne Dame sein, die mindestens so wichtig ist wie die Queen. Es ist doch verrückt. Es gibt schon fast keinen Film mehr, in dem es nicht irgendwelche Liebesszenen gibt und selbst Nacktszenen sind ganz normal geworden. Es gehört irgendwie einfach dazu. Wir sind wie Sklaven von dem Ganzen. Für manche ist es vielleicht nicht so sehr dann dieses Gefühl der Liebe oder diese körperliche Liebe auch. Vielleicht ist es für manche mehr der zweite Begriff, der damit so ein bisschen zusammenhängt, die Anerkennung, das Geliebtsein, das wertgeschätzt sein wollen. Was tun Leute nicht alles, um anerkannt zu sein, beliebt zu sein, im Rampenlicht zumindest mal einmal. Die Sender, wenn man sie durchschaut, es wimmelt ja nur von Sendungen, ich kann die schon gar nicht mehr alle auswendig. Deutschland sucht das Supermodel, Deutschland sucht den Superstar, wer kocht am besten? Ja, ich weiß nicht, also es ist ja eine Sendung nach der anderen, wo man sich darstellt, wer ist der Beste, wer ist der Größte, wer hat die Anerkennung verdient. Und die anderen müssen dann irgendwo so im Hintergrund verschwinden. Und dann geht es darum, wer ist hier der Größte und Schönste und Beste. Wir möchten uns das heute anschauen anhand einer biblischen Geschichte von Jakob in dem ersten Buch Mose, ziemlich weit vorne in der Bibel, Kapitel 29. Wir werden nicht alles lesen. Ihr könnt als Hausaufgabe mal zu Hause den Text lesen, der ist super spannend. Ich nehme jetzt auch nur Auszüge daraus. Jakob betrügt seinen Bruder, eine ganz eigene Geschichte, super spannend, lest's nach. Er muss fliehen. Der Bruder hat sich geschworen, den bringe ich um, das lasse ich mir nicht bieten. Der Bruder war Esau und Jakob ist jetzt voll im Clinch mit seinem Bruder Esau. Jakob muss fliehen, geht in die Wüste und es gelingt ihm, sich dort irgendwie durchzuschlagen zu seinem Onkel Laban. Das ist ein Onkel von ihm, der ihn freundlicherweise aufnimmt und er gibt ihm sogar einen kleinen Job, nämlich seine Schafherden oder seine Herden zu weiden. Irgendwann hat der Laban den Eindruck, Mensch, der Jakob ist eigentlich gar nicht so ganz blöd, der kann das ganz gut mit diesen Tieren. Ich würde dem etwas mehr Verantwortung übertragen gerne. Und dann fragt er den Jakob, was ist denn dein Lohn? Also was sind deine Gehaltsvorstellungen, würde man heute sagen. Was kostet es, wenn ich dich anstelle? Und ist der Jakob ganz frech und sagt, ich will Rahel. Das ist dein Lohn. Ich will deine Tochter. Das ist in 1. Mose 29, ab Vers 16. Laban, das ist dieser Onkel von Jakob, hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Jetzt werden die beiden Frauen beschrieben, aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir sieben, also jetzt spricht er zu dem Laban, zu seinem Onkel, ich will dir 7 Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Laban antwortet, hört mal gut die Antwort, sagt er, jawohl, das machen wir. Ganz pfiffige Antwort von dem Laban. Der Laban sagt, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. Der Jakob, so blind von seiner Verliebtheit, hat reingelesen, dass der Laban sagt, jawohl, du kriegst die. Hat der Laban aber eigentlich nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. So diente Jakob, total verliebt, Wolke 7 abgehoben, diente um Rahel 7 Jahre. Und es kam ihm vor, das können vielleicht die Verliebten unter euch nachvollziehen, es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Dieser letzte Vers, den lesen wir so, deshalb eigentlich der Hammer. Habt ihr schon mal einen jungen Mann gesehen, der zu seinem Schwiegervater oder zukünftigen Schwiegervater geht und sagt, ich möchte jetzt endlich mal mit deiner Tochter schlafen, stimm mal endlich dieser Hochzeit zu. Das ist genau das, was der Jakob sagt. Der sagt, der Jakob sprach zu Laban, gib mir nun meine Braut, also endlich mal her mit der Frau, jetzt habe ich ja 7 Jahre gearbeitet, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Luther übersetzt das etwas höflich, man hätte auch besser übersetzen können, dass ich mit ihr Verkehr habe. Ist der Hammer, wie der Jakob hier mit seinem zukünftigen Schwiegervater spricht. Weiß nicht, Marc, ob du so mit deinem Schwiegervater mal gesprochen hast. Er hätte sich wahrscheinlich bedankt, wenn du das getan hättest. Genau. Aber was wir hier sehen, ist, dass der Jakob total verliebt ist in diese Rahel und vor lauter eigentlich gar nicht mehr die Realität richtig einschätzen kann. Jakob ist im Prinzip wie Millionen Menschen heute in unserer Gesellschaft. Wenn ich die Person hätte, wenn ich endlich das und das bekommen könnte, so der Traum aller Träume, ja, dann ist mein Leben in Ordnung, dann macht mein Leben Sinn, dann bin ich zufrieden, dann werde ich glücklich sein. Das ist so die Botschaft, die auch in ganz vielen Werbungen unterschwellig mitkommt. Wenn du das und das hast, dann wirst du glücklich sein, dann wird dein Leben gelingen. Alle Bedürfnisse werden wie so auf dieses eine Ding, eine Person, jetzt in diesem Fall vom Jakob, vielleicht sind es bei uns andere Dinge oder Personen, werden darauf projiziert und man hat fast den Eindruck, wenn ich das habe, dann wird es gelingen. Das Gefährliche, und deshalb sage ich das auch so deutlich, ist, unsere Gesellschaft sagt es uns täglich. Du musst das und das haben und dann bist du glücklich. Die und die Person und endlich bist du am Ende. Medien, Filme, Musik, ständig kommt diese Botschaft unterschwellig, übrigens auch in der gegenteiligen Aussage, du bist eigentlich wertlos, wenn du nicht geliebt bist. Du musst einen Freund haben. Das passiert uns unseren Kindern jetzt, die sind so 18, 19, da fragen die, hast du schon eine Freundin? So nach dem Motto, ah, wer keine Freundin hat in dem Alter, der ist doch irgendwie komisch. Das ärgert mich sehr, wenn Leute das tun. Was soll der Quatsch? Ist der Wert eines Menschen daran abzulesen, dass er möglichst viele Freundinnen haben konnte? Ist doch abstrus, aber so tickt unsere Gesellschaft heute ganz klar. Und dieses Liebesobjekt wird damit fast wie, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, wie zu einem Gott. Menschen werden, in Deutsch kann man das so schön sagen, vergöttert. Sie werden zu einem Gott gemacht. Sie nehmen diese Rolle im Leben ein, um das sich alles dreht. Alles nur um dieses eine, um diese eine Person. Und den Älteren unter euch muss ich gar nicht sagen, was passiert. Wenn diese Erwartungen so hoch sind und auch diese Hoffnungen fast schon überirdisch sind, was muss zwingend passieren? Erstens mal, die Person wird dann tatsächlich für so eine Art Gott für uns und zum Zweiten wird es garantiert zur Enttäuschung kommen. Enttäuschung, also man hat sich eigentlich getäuscht, es kommt zur Enttäuschung über dieses eine Ding und diese eine Person, von der man immer geträumt hat. Liebe, die anstelle des allmächtigen Gottes, des Schöpfers des Universums, Menschen setzt oder Dinge setzt, Wichtigkeiten in unserem Leben, da verschiebt sich sogar die Wahrnehmung. Man nimmt die Welt gar nicht mehr richtig wahr. Und so war es bei dem Jakob, ich habe es ja gesagt, der Laban antwortet sehr politisch und schlitzohrig und der Jakob in seiner Verliebtheit merkt es nicht mal. Er fällt voll drauf rein und arbeitet diese 7 Jahre. Nun kommen diese 7 Jahre zum Ende, die Hochzeit findet statt und wie es damals eben üblich war, dem Höhepunkt der Hochzeit führt der Vater der Braut die Braut zum Bräutigam. Und jetzt hat der Jakob endlich, vielleicht sogar schon ein bisschen benebelt von Alkohol, weiß nicht ganz genau, aber normal wäre es gewesen in dieser Zeit, kriegt er da seine Braut und jetzt hat er endlich, was er schon die ganze Zeit träumte, er hat diesen Sex mit dieser Frau. Und am Morgen wacht er auf und dann Luther, ich liebe diese Luther an der Stelle, und siehe, es war Lea. 7 Jahre gearbeitet, endlich die Hochzeitsnacht und siehe, es war Lea. Er wacht neben der Lea auf. Niemand, auch nicht der liebste Mensch dieser Welt, kann meiner Seele das geben, wonach sie sich eigentlich sehnt. Wirklich nichts kann das erfüllen, was ich wirklich suche, außer dem wahren Gott. Und übertragenen Sinn, ist es übertragen gemeint, wie häufig passiert diese Szene, man denkt, dass man mit Rahel ins Bett geht und wacht neben Lea auf. Also die Vorstellung ist der Hammer für mich. Aber wie häufig, auch in ganz anderen Zusammenhängen, gar nicht mit Personen und mit Liebe im Bett, geschieht das. Die große Erwartung und dann endlich passiert's. Und am Ende ist es Lea. Diese immer wiederkehrende Enttäuschung kennen viele Menschen heutzutage. Es ist fast bezeichnend für uns, diese übersteigerte Erwartung einerseits und andererseits die Enttäuschung, die daraus kommt. Und natürlich besonders schmerzlich, wie jetzt im Fall von Jakob, wenn man die ganze Hoffnung und alle Erwartungen da reingesetzt hat. Was ist zu tun? Wir können, und das ist auch was super Spannendes an dieser Geschichte, wir können von Lea lernen. Lea, sie war ja eigentlich die Frau, die keiner wollte. Augen ohne Glanz, übersetzt Luther. Im Gegensatz zur Rahel, wo es davon die Rede ist, dass sie von schöner Gestalt war. Lea war die Frau, die der Laban, ihr Vater, unterschieben musste, dass er sie verheiratet bekam, sonst hätte sie wahrscheinlich niemanden heiraten wollen. Rahel war im Zentrum, sie war im Rampenlicht, sie war beliebt. Lea war außen vor. Ich kann so ein ganz, ganz kleines bisschen mitempfinden. Kinder sind ja sehr grausam. Und wo ich so jung war, und als Junge spielt man natürlich Fußball. Und bei uns zu der Zeit gab es immer das Spiel, die beiden besten Fußballer standen sich gegenüber. Und dann hat man so, ist aufeinander zugelaufen. Und dann durfte der den letzten Fuß reinkam, durfte wählen. Und dann wurde gewählt und wir standen drumherum. Und dann wurden die sehr gut spielen konnten, gleich mal genommen. Und ich war meistens der am Schluss da stand und den halt der nehmen musste, der noch übrig war. Man hat manchmal richtig gemerkt, da ist auch noch der in meinem Team. Es ist ein ganz, ganz kleines Beispiel, geht mir bis heute nach. Ich hasse Fußball bis heute. Der Loser zu sein, ist kein Spaß. Zu wissen, ich bin eigentlich nur genommen, weil ich halt, der muss mich ja nehmen, da war ja kein anderer mehr da. Das spürt man. Und das spürte auch die Lea. Die Lea wusste, dass sie eigentlich untergejubelt war und eigentlich der Jakob in die Rahel verliebt war, in ihre Schwester. Und es geschieht mit dieser Lea etwas ganz Besonderes und das ist für mich die Lektion, jetzt im Sinne auch des Umgangs mit dem Thema Liebe und Anerkennung. Ich lese uns das direkt so im Originaltext vor. Das ist ab Vers 31 in dem Kapitel 29. Da heißt es, als aber der Herr sah, also Gott hat das gesehen, dass Lea ungeliebt war, hat sie gemerkt, machte er sie fruchtbar, Rahel aber war unfruchtbar. Jetzt hört mal auf die Namen der Kinder, die sie gebiert. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben. Und jetzt kommt eine Art Übersetzung, denn sie sprach, der Herr hat angesehen mein Elend, so hat sie sich gefühlt, da sprach der Herr, mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Spürt ihr diese Sehnsucht aus diesem Namen? Jetzt habe ich doch einen Sohn geboren, also vielleicht jetzt endlich. Und sie ward abermals schwanger und der Herr und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Sie hat es wirklich sehr empfunden. Er hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen nun auch gegeben. Das heißt, schon zwei Söhne und nannte ihn Simon. Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein. Also endlich wird er mich doch vielleicht lieben, wenn ich ihm drei Söhne schenke. Das ist kulturell für uns wahrscheinlich kaum noch nachvollziehbar, aber das war damals so, einem Vater Söhne zu schenken, das war also wie Striche auf der Schulter. Also dann warst du anerkannt und geliebt und nicht hier bei der Lea. Und darum nannte sie ihn Levi. Zum vierten Mal, jetzt hört mal gut zu auf den Namen, den sie jetzt wählt. Zum vierten Mal wird sie schwanger, gebar einen Sohn und sprach, nun, sagt sie wieder, jetzt wird er mich doch vielleicht endlich lieben, nach vier Söhnen. Jetzt sagt sie, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Interessant für mich, diese Wendung, das ist für mich wie eine Kamera, die schwenkt. Bei den ersten drei Söhnen war es dieses Ringen um, vielleicht wird er mich doch noch lieben. Wir sind hier bei diesem Thema Anerkennung. Suche nach Anerkennung, dieser Jakob, jetzt wird er mich doch vielleicht endlich. Und dann beim vierten Sohn, dem Juda, sagt sie nichts mehr von dieser Anerkennung, sondern sie sagt, ich werde dem Herrn danken. Also wie die Kamera schwenkt von bin ich geliebt, bin ich akzeptiert, bin ich ein bisschen anerkannt wenigstens, vielleicht ein bisschen zumindest mit 4 Söhnen. Und die Kamera schwenkt und sagt, und Gott, ich danke dir. Gott ist im Fokus. Kein Mensch kann ihr das geben, dieser Lea das geben, was Gott ihr geben kann. Aus dieser Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe wird Erfüllung. Und aus diesem, ich muss doch jetzt was tun, damit der Jakob mich endlich liebt, so wie so eine Art Verdienen seiner Liebe, wird das Geschenk und Gnade anerkennen oder erleben darf. Und aus dieser Hoffnung, endlich vielleicht geliebt und anerkannt zu sein, wird ein tiefes Wissen um Anerkennung bei Gott. Ich werde Gott danken. Wir dürfen uns freuen über Beziehungen. Und diese Begriffe Anerkennung, Liebe, die sind ja an sich nicht schlecht. Ich habe am Anfang gesagt, manchmal sind diese Götter, die so wichtig sind in unserem Leben, gar nicht schlechte Dinge. Und diese Dinge sind garantiert nichts Schlechtes. Aber wir haben jetzt Beispiele gesehen im Leben von Jakob, Lea und Rahel, wo das total übersteigert war und wo wir anhand der Lea lernen können, die Kamera zu schwenken. Es geht nicht um unsere Liebe und unsere Bedürfnisse, sondern es geht um unseren Gott. Ich möchte noch kurz auf ein zweites Thema zu sprechen kommen, das vielleicht fast noch heikler ist. Es ist das Thema Geld. Geld regiert die Welt, sagt man, und es stimmt schon zum gewissen Sinn. Es regiert nicht nur die Welt, sondern es regiert auch ganz, ganz viele einzelne Menschen. Es ist unheimlich, wie viele Entscheidungen, falsche auch, getroffen werden wegen Geld. Wegen dem Streben nach Geld vielleicht. Im Beruf werden Leistungen honoriert, es gibt Bonuszahlungen, wenn gewisse Dinge funktionieren und geleistet worden sind. Wer Geld hat, das ist eigentlich Realität in unserer Zeit, auch wenn wir es häufig abstreiten. Wer Geld hat, hat etwas zu sagen. Das ist irgendwo ein Zusammenhang. Interessant ist, wenn die Bibel von Geld spricht, wisst ihr, welcher Begriff fast immer kommt im Zusammenhang mit Geld? Es ist der Begriff Habgier oder Habsucht. Ich finde, das ist ein sehr schönes deutsches Wort, Habsucht. Ich habe die Sucht zu haben oder Habgier. Ich giere danach zu haben. Und fast immer, also nicht immer, aber ganz, ganz häufig, wenn die Bibel von Geld spricht, spricht sie von diesen beiden Begriffen Habgier oder Habsucht. Und interessant ist, ich habe eine Statistik gelesen, was Menschen so als Sünde empfinden und was sie auch bekennen. Also Leute gehen in die Seelsorge wegen Stolz oder wegen Zorn oder sexuellen Themen und alles Mögliche. Wisst ihr, wie viele Leute schon mal irgendwie Hilfe gesucht haben wegen Habsucht oder Habgier? Fast niemand. Das ist wie ein blinder Fleck in unserem Leben. Wir wissen, dass wir in Gefahr sind, wir Männer zumindest auf jeden Fall, so Richtung Sexualität, da wissen wir, oh Achtung, da ist Gefahr im Verzug. Wir wissen vielleicht auch zum Thema Macht und so, das ist auch das bekannt, dass wir da vielleicht anfällig sind, der eine oder andere. Aber Habsucht, also geht uns ja gar nichts an. Es gibt kaum jemand, der wirklich Hilfe sucht zu diesem Thema. Das ist interessant. Es ist wie ein blinder Fleck und dabei spricht die Bibel sehr, sehr häufig darüber. Wir sind wieder bei dem Thema Götzen und ich habe vorher schon angedeutet, beim Geld ist es so deutlich, wie Menschen sich darauf verlassen, eine vermeintliche Sicherheit daraus auch ableiten. Man hat so das Gefühl, das Leben ist im Griff, also wer Geld hat, der hat das Leben im Griff, es funktioniert und es ist alles in Ordnung, wie abgehakt. Eventuelle Eventualitäten sind geplant und es ist im Griff. Viele Menschen träumen dennoch vom immer mehr. Das sind ja hier die Bilder von Entenhausen links, das ich noch als Kind kenne. Der hat ja nie genug bekommen können. Und wenn er alles hatte, war es immer noch nicht genug. Man lächelt so ein bisschen über diese Ente, aber er spiegelt was wider, von unserem eigenen Leben und auch von unserer eigenen Kultur und Zeit, in der wir uns heute befinden. So viele Gedanken drehen sich um das Thema Finanzen. Was man sich noch anschaffen könnte und müsste, was der andere hat und ich noch nicht, was doch schön wäre, wenn. Und das, was ich vorher beschrieben habe, so diese Frage, wo gehen die Gedanken spazieren, wenn sie nichts zu tun haben, die Gedanken? Wie häufig ist das in der Ecke von Geld? Von Dingen, die wir uns gerne leisten würden? Wie häufig gehen unsere Gedanken spazieren zu anderen und der Vergleich beginnt und warum hat jetzt eigentlich der das und das und die hat das und das und ich nicht? Übrigens gehen die Gedanken fast nie zu Menschen, die weniger haben, als man selber hat, sondern fast immer zu Menschen, die mehr haben. Und automatisch kommt aus diesen Gedanken so etwas Ähnliches wie Eifersucht oder Neid. Und dann bekommt dieses Geld auf einmal eine Rolle in unserem Leben, die es nicht haben sollte, dann wird Geld zu einem Art Gott. Übrigens, meine Erfahrung ist, dass es gar nicht abhängt vom absoluten Betrag, den jemand besitzt. Also ich kenne begüterte Menschen, da gibt es nichts anderes als ihr Geld und ihr Besitz und die Firma. Und ich darf jetzt keine Namen nennen von unserer eigenen Firma, aber es gibt so Leute, die haben wahnsinnig viel Geld. Aber es dreht sich alles um genau dieses Thema. Also es gibt eigentlich nichts anderes und kein anderes Thema. Und ich bin auch Menschen begegnet, die weniger gut betucht sind, wo dasselbe war, sich alles nur darum gedreht hat, wie ich mehr bekommen könnte und warum die vielleicht das haben, was ich doch eigentlich auch haben möchte und so weiter. Wo also auch das ganze Leben sich nur um das dreht, nicht zu haben, was vielleicht andere haben. Und übrigens andersrum genauso. Sehr wohlhabende Menschen, für die das irgendwie gar kein heißes Thema ist und die sehr sehr offen damit umgehen und wo sich das Leben um anderes dreht. So ein kleines Vorbild ist für mich der Deichmann, Besitzer von diesen ganzen Schuhläden, ist ein überzeugter Christ. Er tritt überall auf und sein Thema ist gar nicht Geld und wie viel er jetzt hat und dass er schon wieder eine Filiale aufgemacht hat, sondern sein Thema ist, was kann ich mit dem Geld Gutes tun und wo kann ich anderen Menschen dienen damit. Ich kenne auch Menschen, die wenig haben und die sehr positiv mit dem Thema umgehen und für die es nicht die Gefahr ist, Gott zu sein. Aber ich denke, es ist ein Thema, über das wir etwas nachdenken sollten, in der Größenordnung, in der es unser Leben beeinflusst oder einnimmt. Und die Geschichte, die wir dazu ganz kurz anschauen möchten, auch das ist eine ganz tolle Hausaufgabe für euch, Lukas 19, der Zachäus, ihr kennt die Geschichte vielleicht aus Kindergottesdienst und Kinderstunde, Zachäus, ein Oberzöllner, und er ging, also Jesus ging nach Jericho, und zog da durch Jericho, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner, und er war reich. Wir lesen das so wie, der war Zöllner und war reich, wie der ist Finanzbeamte und hat halt ein bisschen Geld geerbt oder so. Also lesen wir nicht so groß was rein. Oberzöllner zur damaligen Zeit war etwas Grausames. Er war Kollaborateur mit der römischen Besatzungsmacht. Die hatten ja die Vorgehensweise, dass sie die Gebiete, die sie besetzt haben, finanziell ausgebeutet haben, damit die nicht mehr aufstehen und keinen Widerstand mehr leisten. Und die Helfershelfer von dieser Ausbeutung waren diese Zöllner, die völlig überzogene Zinsen und völlig überzogene Zöllne eingetrieben haben und die praktisch im Auftrag der Besatzungsmacht ihre eigene Bevölkerung, ihre eigene Landsleute ausgebeutet haben. Und sehr häufig natürlich dabei auch sich selber bereichert haben, indem sie noch mehr gefordert haben, als schon gefordert wurde von den Römern und der Zwischenbetrag natürlich bei ihnen persönlich dann landete. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Kollaborateuren im Zweiten Weltkrieg, wo das Nazireich andere Länder eingenommen hat und dann auf einmal Franzosen, Belgier, Österreicher kooperiert haben mit der Besatzungsmacht und ihre eigene Bevölkerung geschädigt haben. Und so kommt nun dieser Zachäus, dieser wirklich verhasste Typ in seiner Stadt, kommt zu Jesus. Er will ihm begegnen. Zachäus ist zu klein, heißt es in diesem Text. Irgendwie sieht er nicht so drüber weg. Und er tut etwas, was kulturell vollkommen unakzeptabel war. Er krabbelt auf einen Baum. In der damaligen Kultur war natürlich Würde und Ehre, so das waren die Werte schlechthin. Und wenn ein so fürchterlich reicher Mann auf einen Baum krabbelt, das ist also nicht unbedingt das, was man sich so erwartet hätte Aber Zachäus tut es. Er will ums Verplatzen den Jesus sehen, krabbelt auf dem Baum. Jesus begegnet ihm, auch völlig entgegen der kulturellen Gepflogenheit, lädt sich Jesus bei ihm ein. Also bei diesem verhassten Kollaborateur sagt Jesus, ich will zu dir kommen, in dein Haus gehen. Und dann beginnt oder geschieht diese Begegnung zwischen Zachäus und dem Jesus. Und nachdem Zachäus die Gnade von Gott erlebt hat, dieses Geschenk, dass Jesus einfach zu ihm kam, wird er auch selber sehr gnädig. Und es heißt dann hier im biblischen Text, Zachäus trat aber vor den Herrn, also Jesus, und sprach, siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen die selig und selig zu machen, was verloren ist. Überrascht von Gottes Barmherzigkeit wird der Zachäus selber barmherzig. Und wenn wir es jetzt sehen im Zusammenhang mit unserem Text und mit unserem Thema, was nimmt den ersten Platz ein? Für diesen Zachäus ist Heil eingekehrt, weil er die Bedeutung vom Geld weggegeben hat. Die ersten Jahre seines Lebens waren nur immer, ich haben, haben, haben. Warum würde ein Jude Kollaborateur mit den Römern werden? Sich verhasst machen mit der ganzen Stadt, als Sünder bezeichnet zu werden von seinen jüdischen Freunden und Schulkollegen und Altersgenossen. Es gibt eigentlich nur einen Grund, das Geld. Und dieser Zachäus kommt jetzt zum Schluss, begegnet Jesus und er sagt, weißt du was, Jesus, ich gebe es weg. Ich möchte es nicht mehr haben. Es gehört ohnehin nicht mir, ich habe es unrechtmäßig bekommen. Ich möchte es denen geben, denen es eigentlich zusteht. Der Götze Geld wurde im Leben von Zachäus vom Thron gestoßen und jemand anders hat dort diesen Platz eingenommen. Ich denke an 2016 und ich habe euch zwei kleine Beispiele genannt. Das eine war diese Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Das zweite war das Thema Geld. Ihr könnt jetzt ganz viele andere Themen anführen, die vielleicht für euch relevanter sind als diese beiden. Aber für mich ist schon die Frage am Anfang dieses Jahres, was nimmt den ersten Platz in unserem Leben ein? Unsere Sehnsüchte nach Halt und nach Sicherheit in all der Unsicherheit, die derzeit ja in unserem Land und auch in unserer Zeit ist. Die Sehnsucht nach Zuwendung und Liebe und Anerkennung in einer immer kälter werdenderen Welt. Ich möchte euch bitten, einfach ganz persönlich für euch in der nächsten Zeit darüber zu reflektieren, wo sind wir in der Gefahr, solche Ersatzgötter zu haben, die einen Platz einnehmen, den sie eigentlich nicht einnehmen sollten. Und ich möchte euch einladen, denjenigen auf diesem Platz zu platzieren, dem dieser Platz zusteht, nämlich unserem Herrn Jesus Christus. Weil er wirklich erfüllen kann, diese Sehnsucht wirklich stillen kann und diese Enttäuschung nicht kommen kann, weil es keine Täuschung ist, weil er uns ganz erfüllt. Er wurde Mensch, haben wir uns gerade vor kurzem an Weihnachten daran erinnert. Er hat gelebt hier, ist gestorben, wir werden uns an Karfreitag und Ostern daran erinnern, ist auferstanden und lebt. Und er möchte unser Leben prägen und bestimmen. Und ich möchte euch einfach bitten, diesen Jahreswechsel zu nutzen, ganz neu darüber nachzudenken, hat Gott die Rolle in meinem Leben, die ihm zusteht? Oder habe ich das ersetzt mit möglicherweise anderen Dingen?